Kennst du schon die Geschichte von den vier schönsten Frauennamen und dem Mädchen, das sie alle vier getragen hat?
Nein.
Es begab sich vor 2 bis 3 Jahren, 2018, 2019 rum. Da sind wir noch ins Haus 1 gegangen. Und du weißt ja, wie man von hier aus da hinkommt. Du gehst
ja,
durch
ich,
die Stadt.
Ja, klar.
Und da begab es sich, dass jeden Morgen, wenn ich zur Schule gelaufen bin, mir ein Mädchen entgegenkam. Das war eine 11 von 10 war das. Also das war sagenhaft. Und diese Frau fand ich so unsagbar schön, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. So, und ich werde die auch nie ansprechen können.
Wieso nicht?
Weil, wenn ich das könnte, würde ich dann hier jeden Tag rumholen, wie einsam ich bin.
Ja, Nick, dann gehen wir zusammen raus und suchen die Frau für dich.
Das ist ein Plan. Naja, jedenfalls fand ich die so unsagbar schön, dass ich mir gedacht habe, okay, ich nenne die einfach Hannah, Sarah, Mia, Marie.
Wie kamst du wieder auf die Namen?
Weil das die vier schönsten Frauennamen sind.
Sagt wer?
Ich. Ich also, sag das.
Hannah,
Sarah, Mia und Marie. Früher war es Lisa anstatt Mia, aber Mia finde ich mittlerweile schöner.
Du hast einen leichten MA-Fetisch. Also so Mara, also generell A, ne? Sarah, Mara, Hannah.
Hannah ist auch Platz 1. Unangefochten. Hannah ist, ich weiß nicht, was.
Wir hatten letztens eine Hannah im Studio.
Echt?
Ja, klar. Die kleine, blonde Haare. Wir connecten euch einfach mal.
Du bringst mir eine Hannah ins Studio, ohne mir zu sagen, dass die Hannah heißt.
Ja, ich weiß auch nicht, dass du auf Hannah stehst. Ich erkenne auch eine Mia.
Hey, ich stehe auf den Namen.
Ich kenne auch eine Sarah.
Bring sie alle.
Und was war das letzte nochmal?
Marie.
Marie, ne mal. Marie kenne ich nicht. Ich kenne Mara.
Na genug. Nee.
Na genug. Sehr schön.
Ja, bist du nur Mara oder Marie?
Was sollte uns jetzt die kleine Anekdote sagen?
Das ist einfach eine Story. Ich wollte damit sagen, ich finde die Namen Hannah, Sarah, Mia und Marie schön. Und Hannah am schönsten.
Also manchmal liebe ich dich dafür, dass du so verrückt bist.
Wir haben heute einen Plan.
Einen richtig guten sogar.
Einen richtig guten. Dieser Plan soll die nächste Stufe unseres Podcasts einleiten. Quasi auf Staffel 2 vorbereiten. Bedeutet natürlich auch, Staffel 1 nähert sich am Ende.
Erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch zu 10 Folgen.
Danke. Ja, wir müssen uns in dem Podcast selbst applaudieren, weil jemand anders macht es nicht.
Wir haben einfach 10 Folgen. Schöne Weile.
Ja, denn was wir heute machen ist, wir nehmen euch mehr oder weniger mit in die Planungsphase eines unserer Projekte, quasi das Musterprojekt. Und das machen wir aus dem simplen Grund, dass wir allen von euch, die selbst irgendwann mal künstlerisch was machen wollen in ihrem Leben, sei es zum Spaß, als Hobby oder vielleicht auch beruflich, ihr eine Idee dafür bekommt, wie sowas funktioniert. Weil wir machen das nun schon eine Weile und wollen es ja auch professioneller, irgendwann auch professionell machen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute mal einen Breakdown von unserem Projektentstehungsprozess. Von der,
unseren ganzen Workflow. So das komplette.
Unseren kompletten Workflow von der Idee bis zum fertigen Projekt. Wir werden in Staffel 2 in der Form, die wir uns dafür überlegt haben, das mal ganz konkret machen. Aber heute werden wir den Prozess runterbrechen auf die grundlegenden Schritte, die wir dabei gehen
quasi
müssen.
Quasi wie so ein kleiner Leitfaden einfach, wie man an sowas rangehen kann, weil Struktur ist das Wichtigste, um effektiv zu arbeiten. Es ist einfach so. Und wir haben jetzt ja schon verschiedene Projekte zusammen gemacht, sei es jetzt Flashmobs, Musikvideo, Imagefilme, den Podcast, den wir aufnehmen. Aber wir haben jetzt probiert, quasi unseren kleinen Leitfaden für euch so ziemlich allgemein zu halten. Einfach aus der Tatsache heraus, damit man den quasi auf alles anwenden kann, logischerweise. Und wir haben den da halt einfach ein paar kleine Dinge untergliedert. Halt einmal diese Ideensammlung am Anfang, dann die Planung, die Produktion, dann halt die Nachbearbeitung, halt die Post-Production und am Ende einen kleinen Punkt, dieses Marketing oder halt die Veröffentlichung, mit, über die wir eigentlich gerne nochmal in einer anderen Folge, in einer anderen Folge reden würden, weil das ist ein relativ großes Thema, das hatten wir uns schon mal vorgenommen, aber hatten dann noch nie so den Anlaufpunkt gefunden.
Und auch kein Konzept, das diesem Thema in seinem Umfang gerecht werden würde. Deswegen haben wir das outsourced und werden am Ende nur, weil ich denke, die Folge wird wieder ein bisschen länger, nochmal anschneiden, um es dann nochmal konkret zu behandeln. Es gilt natürlich, wir sind noch keine Profis.
Noch.
Ich hoffe, das noch ist bald Geschichte. Bedeutet auch, unsere Workflows sind sowieso nicht in Stein gemeißelt und auch nicht kugelsicher. Also es gibt keine Garantie dafür, dass sie funktionieren, weder für uns und dann natürlich auch nicht für euch. Aber in der Kunst gilt wie nirgendwo sonst, if it works, it ain't stupid. Das heißt, wenn es für uns funktioniert, kann es für euch genauso funktionieren. Und dann ist auch egal, ob das der theoretisch richtige Weg ist, Dinge zu machen.
Richtig. Und falls ihr vielleicht selber mal Bock habt, mit uns ein Projekt zu machen, dann gerne kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer am Ende.
Und in der Beschreibung des Podcasts.
Wir würden selber auch gerne mal mit euch vielleicht ein bisschen mehr machen. Wir haben ja schon immer mal Leute hier, mit denen wir ein bisschen was starten. Darüber wird man in Zukunft auch ein bisschen mehr sehen, hören. Und falls ihr da einfach sagt, ich hätte Lust mal ein bisschen was mitzumachen und mir fehlen einfach die Leute dazu, einfach gerne kontaktieren. Wir sind immer offen, mit neuen Leuten zu connecten. Besonders aus der Umgebung, immer sehr, sehr gerne.
Ja. Yep.
Die lokale Szene etwas fördern.
Und verbinden natürlich. Die Künstler und Zeit, alle hier.
Wir sind eine große Familie.
Und ja, damit leisten wir natürlich auch unseren Beitrag zum Kulturerhalt der Stadt Zeit.
Ja, und auf jeden Fall können wir jetzt sagen, wir können zu Schritt 1 über, ne?
Richtig. Und richtig. Der erste Schritt für jedes Projekt ist die Idee. Wir haben natürlich auch schon mal über Muse geredet. Das brauchen wir demzufolge jetzt auch nicht alles wieder rauskramen. Sondern wir geben einfach den einen Tipp, den wir, glaube ich, immer geben können. Bis ans Ende der Zeit können wir diesen Tipp an alle Künstler geben. Wenn rausgehen, ihr eine Idee braucht,
rausgehen, immer rausgehen.
Geht raus und mit allen Sinnen hören, tasten, sehen, riechen, schmecken. Schmecken vielleicht nur bedingt. Es ist nicht unbedingt die beste Idee, alles anzulecken und zu essen, was ihr findet, um auf Ideen zu kommen. Aber manchmal kann man es machen. Man kann auch auf den Weihnachtsmarkt gehen, irgendwas Leckeres essen und daraus eine Idee entwickeln.
Die beste Kunst ist meistens nicht geplant, richtig, aber gut strukturiert.
So, und daran sehen wir schon, was eigentlich der wichtigste Schritt in dieser Ideenfindungsphase ist. Das Sehen, das Mitbekommen ist das eine. Dafür muss man aufmerksam sein. Man muss die Dinge mitkriegen, wenn sie passieren. So, wenn es irgendwie statische Sachen sind, Gebäude, Natur, muss man ein Auge dafür haben und sie annehmen. Man muss akzeptieren, dass sie da sind und sie wirklich an sich ranlassen.
Und hinterfragen auf jeden Fall. Und
das ist eigentlich schon der nächste Teilschritt. Der wichtige Schritt daran, und zwar das Philosophieren. Der Punkt lässt uns ziemlich verrückt klingen, aber als Künstler müssen wir nun mal manchmal um Ecken denken, um die andere vielleicht nicht denken und vor allem in Richtung denken, in die andere nicht denken.
Und mit Philosophieren ist jetzt hier keineswegs gemeint, dass wir wie in Deutschunterricht da sitzen und uns denken, für was steht dieses Blockhaus? Dieses Blockhaus hat expressionistische Anzüge, dass sie die Großstadt mit ihrem Smog verdeutlicht. Es geht einfach darum, was geht euch zurzeit durch den Kopf? Was sind eure Intentionen, eure Aussagen? Was fühlt ihr zurzeit? Und das quasi mit dem, was ihr seht, zu kombinieren. Bei mir war es so, deswegen her auch das Beispiel, ich war letztens eine schöne Runde spazieren und habe dieses Blockhaus gesehen. Und ich bin halt durch diese Gegend gelaufen, bei uns in Zeitz-Ost, wo halt öfters viele davon stehen, dachte mir so, boah, die sind so triste. Also nicht triste unbedingt, ich finde Plattenbau jetzt nicht unbedingt schlimm, aber dies war schon sehr bedrückend, weil die alle so gleich aussehen, auch überall, dass ich dann angefangen habe, das Bild so manipulieren, dass da halt immer mehr von dem waren. Und das hatte dann auch schon so quasi expressionistische Anzüge. Und das ist halt das Wichtigste, dass ihr einfach für euch sagt, was beschäftigt mich, was fühle ich dabei, was sehe ich und warum fühle ich vielleicht auch die Dinge, um das halt einfach mal für euch ein bisschen zu manifestieren. Und daraus bildet sich dann halt auch wirklich diese Idee, auch mit einer Erklärung dahinter.
Genau. Und was besonders effektiv ist bei dieser Methode, ist, wenn man es im Team macht.
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel, wenn wir draußen langlaufen, das haben wir einmal gemacht, haben wir uns eine Laterne angeguckt. Das ist eigentlich relativ simpel und auch nicht spektakulär, das siehst du jeden Tag. Aber wir haben uns im Moment Zeit genommen, haben uns hingestellt, haben uns überlegt, okay, was verbinden wir damit? Eben weil wir diesen Background haben und wissen, okay, wenn wir uns jetzt wirklich hinterfragen, was fühlen wir mit dieser Laterne, durch diese Laterne und dann miteinander darüber reden, dann merken wir, okay, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede und dann entwickelt sich so eine Vision davon. Zum Beispiel waren meine Eindrücke von dieser Laterne, es war eine, die dieses weiße künstliche Licht ausstrahlt, nicht diese wärmeren, die finde ich schöner, aber so eine war es nicht und ich verbinde damit Einsamkeit, Kälte und eine gewisse Hoffnungs- und Trostlosigkeit, weil es einfach, damit bin ich aufgewachsen, hat sich über die Jahre so in mir entwickelt, dass ich das damit verbinde und ich sehe dann diese Bilder. Du siehst da ja schon wieder
was anderes. Ich sehe da wieder, also klar, ich habe auch diesen Einsamkeits-Isolationseffekt drauf. Für mich ist so eine Laterne, besonders wenn ich daran denke, wenn ich bei mir in der Nähe vom Zuhause den Weg lang laufe, ergibt so eine Parkbank und so eine Laterne, die da steht. Diese Laterne mit dieser Parkbank zeigt für mich so eine intensive Entschlossenheit und Kraft, halt dieser Mittelpunkt, das finde ich enorm geil. Also wenn ich mir halt besonders dann vorstelle schon, das ist dann quasi ja schon der nächste Schritt der Planung, wenn man was machen würde, dass da eine Person sitzt, da wäre die Person nicht unbedingt für mich gleich trostlos oder so, sondern die ist halt isoliert auf jeden Fall, klar. Aber die steht für mich auch eindeutig für kraftvoll, dass sie im Mittelpunkt steht.
Und für mich ist es eben das genaue Gegenteil. Die Person wäre für mich in dem Moment, in dem sie dort sitzt, an einem Moment der inneren und persönlichen Schwäche. Und das sind eben diese interessanten Diskussionen, die man dann führen kann. Klingt immer ein bisschen seltsam für Leute, die sich darauf nicht richtig einlassen können, aber wir denken so. Und mit diesen Vorstellungen, so jemand sitzt dort, so dann kann man weiter überlegen, was fühlt er gerade, was denkt er, was ist ihm passiert, warum sitzt er dort? Bei dir wäre es dann halt irgendwie, er hat irgendeinen Erfolg gehabt und sitzt jetzt einfach, weil er entspannt will, sich einfach ausruhen will von dem ganzen Jubel. Und bei mir wäre es halt, irgendwas Schlechtes ist passiert, er braucht Zeit für sich, Ruhe und sitzt da einfach und resigniert. Und solche Storylines können wir uns dann halt ausdenken und damit in die Planungsphase übergehen, weil wir dann natürlich erstmal eine Runde diskutieren und dann überlegen, okay, wir sind Künstler, wie können wir das jetzt in ein Projekt umwandeln, durch das Menschen in der Welt unsere Gedanken, die wir gerade haben, auch für sich selbst erleben können und daraus wieder ihre eigenen Gedanken ziehen können.
Dieser Prozess, dieser Planung ist eigentlich so eng verknüpft schon mit dieser Philosophieren und der Idee, weil es automatisch bei uns eigentlich schon passiert, dass wir halt draußen was sehen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich laufe halt nicht durch die Gegend und denke mir so, dieses Blatt ist schön. Dann verbinde ich was mit dem Blatt und dann stelle ich mir vor, wie man das mit dem Foto macht, sondern dieser Foto- oder Videobereich ist direkt dabei, als ob ich durch die Kamera gucke.
Ja, klar.
Aber und deswegen, das ist wirklich ineinander fließend. Und das ist halt, wie gesagt, dass halt bei uns das quasi schon wirklich bei jedem die Ideen reinströmen und wir lassen die dann sehr gerne auch nach einem längeren Spaziergang zusammenströmen, um daraus was Neues zu entwickeln und ergänzen uns dann teilweise oder bauen aufeinander auf. Manchmal haben wir, dass wir dann Ideen wegwerfen oder nochmal aufsammeln, aber wenn wir draußen was sehen, dann reden wir drüber meistens, was man daraus machen könnte, deuten könnte und daraus entwickelt sich dann halt dieses Projekt dann halt immer weiter raus. Und das ist dann halt relativ wichtig, dass wir da halt relativ viel miteinander reden. Weil wenn wir was zusammen machen, dann ist es halt eigentlich bei uns immer so geplant, dass wir das so aufbauen, dass die Musik und das Video miteinander zusammenhängen. Dass das aus der gleichen Intention entspringt, weil wir finden, dass einfach dadurch das am besten matcht. Deswegen machen wir meistens auf Videos oder halt Songs immer für das gegenteilige gleiche Projekt. Einfach damit dieser Zusammenhalt, dieser Vibe da am besten passt.
Wie das dann genauer aussieht, werden wir später noch besprechen, wenn wir dann zur Produktions- und dann vor allem Post-Production-Phase kommen. Aber zuerst sollten wir noch drüber reden, wie wir das Ganze dann planmäßig festhalten, was dann vor allen Dingen wichtig wird, wenn wir später größere Projekte machen mit mehr Leuten. Denn jetzt, unter uns geht das noch, dass wir einfach so Ideen schmeißen und dann, ja okay, der andere wird sich das schon merken und das dann irgendwie umsetzen. Aber wenn wir 4, 5 Leute haben, die alle einen Teil machen müssen, müssen wir denen ja auch erstmal irgendwie mitteilen, was denken wir. Die können nicht in unseren Kopf reingucken. Nicht mal wir können in unsere Köpfe reingucken. Aber für diese Leute müssen wir dann genau festhalten, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Und das passiert in Form eines Skripts.
Ja, also ich merke das ja auch bei mir immer mal. Ich habe jetzt auch viele Projekte mit anderen Menschen, wo das halt übergreifend ist. Da geht es halt in Podcast-Richtung, in Video-Richtung, in Foto-Richtung, auf die Webseite, die Social-Media-Accounts. Das muss alles irgendwie zusammen geplant werden. Und da ist halt dieses Skript, was Nick schon angesprochen hat, relativ praktisch. Bei mir äußert sich das natürlich mehr in der Form von einem Storyboard, was ich da halt mir wirklich zeichne, Szene für Szene. Das plane mit Kameraschwenken. Was will ich zeigen? Wie sind die Kamerafahrten? Was steht im Vordergrund? Wie soll der Fokus gelegt werden? Das ist total praktisch, auch als Übung, einfach sich mal hinzusetzen und zu sagen, wie könnte ich was darstellen und das dann im Nachhinein so zu verfolgen. Weil die Planung im Endeffekt macht halt aus, wie gut das Video wird. Klar, du kannst einfach losgehen und filmen. Das Problem ist, du wirst niemals den bestmöglichen Shot hinkriegen, wenn du davor nicht wenigstens mal drüber nachgedacht hast, was du überhaupt alles machen kannst. Und dafür ist halt einfach dieses Storyboard unglaublich wichtig. Und während ich halt das erste Storyboard entwerfe, sitzt Nick eigentlich schon wieder dabei und hat so seine ersten Ideen bezüglich der Melodie oder irgendwas dergleichen. Und dann sitzen wir zusammen, ich stelle mein Storyboard vor, Nick seine Idee, seine kleine Melodie. Und dann probieren wir meistens Projekte so ein kleines Sinnesabschnitte zu teilen. Bei Musik sind es logischerweise dann Strophen, die man dann einfach probiert so zu unterteilen, wie man was macht. Und wir arbeiten das dann immer genauer gemeinsam aus. Was ich auch sehr gerne mache, ist im Vorhinein mir, klingt zwar dumm, Inspiration auf Pinterest, Instagram holen, wie man manche Szenen vielleicht doch anders darstellen kann. Was auch enorm wichtig ist, besonders wenn du mit vielen Leuten zusammenarbeitest, ich sag nur bezüglich Flashmobs, Drehtermine, Zeitpläne, Leute, die das organisieren, halt wirklich so supervisormäßig und Vorabsprache mit allen Beteiligten. Ich hatte mal einen ganz schlimmen Dreh, da war ich eingeladen und wusste bis zu dem Tag, wo ich da war, nicht mal, wie der Song heißt, wo ich zu drehen soll. Geschweige denn, wie der aufgebaut ist. Das Ding ist, dann war ich eine Stunde eher da und auf um 11 war ich angesetzt, um 10 war ich da und mir konnte keiner sagen, wie der Song aufgebaut ist. Wann, wie, wer singt, weil ich das einzeln zeigen sollte mit verschiedenen Kameraperspektiven, einblenden, halt abwechselnd alles. Nichts. Und dann saß ich da 5 Stunden, weil die Planung so schlecht war und musste dann eine halbe Stunde alles runterfilmen und da wusste ich bis dahin immer noch nicht, wie der Song aufgebaut ist.
Klingt wie die Hölle für Künstler.
Das war für mich die, also da war ich auch richtig pissig, das hat man mir angemerkt. Da habe ich dann vielleicht auch ein, zwei Mal ein bisschen geschimpft. So ein kleines bisschen.
Okay, ja, ist verständlich.
Zu Punkt 3, und zwar die Produktion. Zu der Produktion lässt sich eigentlich nicht viel sagen, halt außer, dass ihr halt in diesem Moment eure Planung natürlich habt als Backup, die euch sehr, sehr viel und sehr, sehr oft auch den Arsch retten kann. Einfach daran festhalten, es macht die Dinge einfach effektiver. Und was ich auch sagen kann, nutzt das Storyboard, arbeitet sehr viel mit, ich sag jetzt mal Notfallmaterial, also sehr viel B-Roll, für jeder, der nicht weiß, was B-Roll ist. Das sind quasi Sinnes, also Zwischenaufnahmen, die du benutzen kannst. Die werden, also A-Roll ist Kamera draufhalten und das, was zu sehen ist, ist halt das, was passiert. B-Roll sind quasi Zwischenabschnitte oder Zwischenszenen, die man mit einbinden kann, einfach um das alles ein bisschen schöner auszuschmücken und es ist sehr gut, wenn man manchmal kein Videomaterial an der Stelle hat. Akkus laden, das klingt zwar jetzt so dumm, aber so oft schon passiert, dass ich auf dem Dreh war und die Akkus waren nicht geladen. Die Speicherkarte leeren, wenn ihr sie schon mitnehmt. Leere Speicherkarten sind wichtig, wenn ihr zum Dreh geht. Und keine unnötige Laufzeit bei Kameras. Wenn es nicht wichtig zu filmen ist, dann filmt's nicht. Und wenn ihr wisst, dass der Shot sowieso nicht benutzt wird, auf keinen Fall, zu 100% nicht, löscht ihn, weil das wird später noch sehr, sehr wichtig sein.
Für meine Produktionsphase ist es natürlich wieder anders, weil es ein anderes Medium ist. Und bei Musik ist der erste Schritt erstmal die Akkorde und das Tempo für den Song zu finden. Wir setzen jetzt wieder voraus, alle wissen, welcher Song gemacht wird. Alle wissen, wann er gemacht wird und dann sind wir im Studio.
Und ich weiß nicht, welche Akkorde zu spielen sind.
Das ist mir noch nie passiert, weil wenn ich es nicht weiß, finde ich es raus. So, aber Akkorde und Tempo findet ihr halt auf den klassischen Seiten dafür. Gebt einfach einen Song XY Chords und dann findet ihr den. Und wenn da nicht das Tempo steht, dann gebt halt noch den Songnamen und BPM ein. Dann findet ihr den auch. Und da lest ihr natürlich auch den Text und könnt dann schon mal über den Text den ersten Zugang zu dem Song kriegen. Wenn wir das haben, müssen wir das Instrumental planen. Da überlege ich mir, welche Instrumente kann ich nehmen, wie muss ich es arrangieren, also wo kommen Strophen, wo ist ein Bild ab, wo ist eine Hook oder ein Refrain, je nachdem, welches Genre wir machen und wie viel Intensität brauche ich in den einzelnen Parts. Es gibt Songs, in denen ist die Hook sehr zurückgefahren. Es gibt Songs, in denen sind die Verses eher ruhiger. Es gibt Songs, in denen ist es anders. Meistens ist die Hook natürlich der Part, wo am meisten passiert. Kann aber auch eine Strophe geben, in der sehr viel passiert und dann im Bild ab weniger. Das kommt auf den Song drauf an. Und man kann es natürlich auch, wenn wir, wie wir es jetzt in letzter Zeit gemacht haben, den Cover machen, kann man sowas auch vom Original ändern. Ist natürlich auch gewünscht bei einem Cover. Keiner braucht den Originalsong nochmal oder nur minimal verändert. Wenn wir dann den Song ausgeplant haben und wissen, wo welche Parts kommen, müssen wir uns die Instrumente suchen. Das machen wir in Form von VSTs, außer wir haben die Instrumente wirklich physisch dastehen. Ein VST ist einfach nur ein virtuelles Instrument. Und da werden dann, wenn wir zum Beispiel ein Klavier haben, einfach ein Klavier gesampelt, da wird jeder Ton aufgenommen und dann verkauft das Firma XY. Und das klingt dann mehr oder weniger gut und das benutzen wir dann. Dann suchen wir noch Loops und Samples für Drums und sowas und planen damit halt den Song aus, legen die Parts dahin. Bei mir ist es meistens so, dass ich mit einem Klavier anfange und den Akkorden und dann alles andere Part für Part drumrum aufbaue. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich könnte hier ein paar indische Drums gebrauchen, suche ich die halt und packe die da rein und gucke, wie gefallen sie mir. Wenn sie mir nicht gefallen, fliegen sie wieder raus. Wenn sie mir gefallen, bleiben sie drin. Hoffentlich bis zum Schluss. Dann geht es ans Aufnehmen. Das ist dann in unserem Fall meistens eine Vocal-Aufnahme. Da ist dann wieder wichtig, mit dem Künstler zu interagieren. Das ganze technische Einpegeln und so ist jetzt alles mal dahingestellt, aber wir beschäftigen uns mit dem Künstler. Wir gucken natürlich, dass er den Song kann.
Und dass er sich wohlfühlt.
Wohlfühlen ist 80% der Performance, ist, dass der Künstler sich dabei wohlfühlt. Wir sorgen dafür, dass es für ihn laut genug ist, dass er sich gut hört. Und wir sorgen natürlich auch dafür, dass der Text stimmt. Das sind so Kleinigkeiten, bei denen man denkt, ja, ist ja logisch.
Ja, aber
wenn man dann im Studio ist,
hängt.
Wenn man im Studio ist, merkt man, ist halt nicht immer so. Darauf sollte man achten und danach kommt viel, viel Detailarbeit. Das mache ich dann meistens alleine, weil es Tage dauert. Mixing und Mastering, das ist aber auch alles Thema für Staffel 2.
Aber die Nachbearbeitung und das Editing ist natürlich noch ein Punkt, den wir jetzt mit euch durchgehen wollen. Und da möchten wir jetzt weniger darauf eingehen, wie wir da sitzen und was bearbeiten. Das können wir gerne mal in Staffel 2 klären, in größeren Formen.
Wenn es dann wirklich von Künstlern für Künstler geht.
Staffel 1 ist eine kleine Ankündigung, was einen erwartet. In Staffel 2 wird es böse.
Ja, ich glaube, Staffel 1 ist auch mehr für mehr Leute, also auch für Leute, die damit nichts zu tun haben. Weil es halt auch viel von, okay, hätte ich mir denken können. Staffel 2 ist dann schon für, wir sind hier, um euch die Tipps zu geben.
Wir geben euch gern Tipps.
Und Nachbearbeitung.
Jetzt geht es um die Nachbearbeitung. Das ist eigentlich der Part, wo dann halt wirklich die Magie passiert. Und das Wichtigste hierbei ist wirklich, wie verwaltet ihr eure Daten? Wie kommuniziert ihr mit den Künstlern im Nachhinein? Bei mir ist das sehr, sehr wichtig, dass ich eine relativ gute Kommunikation zu Nick habe, damit er weiß, was ich brauche, was ich halt gerne anders haben möchte, vielleicht noch im Nachhinein. Und da kommt halt wieder so diese Vorabsprachen, bevor ihr euch wirklich ans Arbeiten setzt, in was ihr formaten wollt, überhaupt arbeiten. Für was wollt ihr das? Es ist zum Beispiel für mich total unnütze, in Querformat vielleicht was zu produzieren, wenn am Ende das in eine Instagram-Story nur gepackt werden soll, dann setze ich mich ja wieder ran. Oder wenn wir wissen, dass wir die und die Dateiform brauchen, weil wir die später weiterverarbeiten wollen. Einfach solche Dinge kümmern, weil es gab schon oftmals so kleine Probleme mit zum Beispiel, dass ich dann andere Formate als Speicherkarten mitbekommen habe, die ich aber nicht lesen konnte. So fette SD-Karten. Und da rennt man erst so das Ding holen. Sowas einfach im Vorhinein ein bisschen klären, damit das alles flüssig passiert, weil das größte Problem ist wirklich, wenn du dich hinsetzen willst und sagst, jetzt arbeite ich und dann fehlen Daten oder sowas. Und Deadlines. Einfach mal, auch wenn es wirklich Stress macht, zu sagen, bis dahin muss das und das fertig sein. Weil ich merke das selber bei mir, wenn man es drücken kann, dann drückt man es manchmal.
Richtig.
Und
was ich heute nicht machen muss, kann ich auch morgen noch verschieben, ist mein Motto.
So wie du gestern Abend mir dann das neue Audio-Ding geschickt habe, den neuen Track, wobei ich gesagt habe, schick mir den bitte um 8 und dann war es um 10.
So ist das Leben.
Ja, da war ich müde, da hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich mich schlafen gelegt. Und ja, ich kann dir mal sagen, wie so mein Editing-Prozess ist, also beziehungsweise wie ich mich darauf vorbereite. Und es ist im Endeffekt eigentlich nur, dass ich halt anfange, erstmal eine Datenstruktur, also einen Datenbaum anzulegen. Das klingt jetzt voll krass, es sind einfach nur Ordner mit immer den gleichen Muster, also Datum, also Jahr, Monat und dann in den Monaten meistens, also man könnte das noch in Tage sortieren, ich mache es halt in dem Monat halt dann das Projekt, Fotos, Videos, Grafiken und das dann alles untersortiert, einfach damit ich weiß, wo was liegt, das habe ich auf meinen ganzen Festplatten alles und dann bin ich das in meinem Programm eigentlich direkt diese Ordnerstruktur, damit ich das wiederfinden kann, also für die Leute. So ein kleines für die Leute, die sich für den Videoschnitt interessieren. Wenn ihr im Videoschnittprogramm arbeitet, gibt es immer Media Pool. Also wo alle eure Clips drin liegen und alle eure Texte, Musik. Macht da Ordner. Es ist so verdammt wichtig, dass da nicht einfach eure Clips überall drin liegen, sondern dass ihr genau wisst, wo ihr liegt. Wo ihr die hinlegt. Damit ihr auch einfach im Nachhinein leichter zum Beispiel neue Verknüpfungen erstellen könnt. Oder auch halt den nächsten Punkt schön Proxys verwenden könnt. Aber was Proxys genau sind, das können wir später nochmal erklären. Und dann, ich habe ja vorhin gesagt, filmt nicht unnötig viel Müll, kommt halt der Punkt, schneidet weg, was ihr nicht braucht. Ich schneide prinzipiell erstmal das Videomaterial so runter, dass nur die Clips, die verwendbar sind, überhaupt in der Timeline sind. Weil sonst habe ich da so einen 2-Minuten-Clip manchmal, wo 30 Sekunden effektiv nutzbar sind. Das macht nur euren Kopf kaputt. Macht kleine Häppchen, mit denen ihr arbeiten könnt, dann platziert ihr die erstmal. Und bei mir ist so, ich platziere halt wirklich ein Video, also diese Grobclips, wie ich sie gerne hätte, und mache da oben drüber in den anderen Videolayer die Alternativclips, die genau an der gleichen Stelle sein könnten, und blende den aus. So kann ich dann halt immer relativ hin und her swappen, will ich dann doch lieber den Clip oder den Clip, weil die beide an der gleichen Stelle matchen würden. Gibt's ja manchmal. Und dann kommt schon die Magie von Nick. Da kriege ich dann meistens so den ersten Track, die erste Version davon, pack die da drunter. Und da geht es schon ein bisschen ins Color Grading, auf den Beat schneiden, Effekte drauflegen. Dann halt natürlich zum Export. Und am Ende mache ich meistens noch irgendwelche Grafiken fertig, sei es jetzt ein Cover oder halt für eine Instagram-Story. Oder halt manchmal auch einen kleinen Trailer. Das ist eigentlich bei mir schon der ganze Nachbearbeitungsprozess und ich habe dafür jetzt keine 3 Anläufe gebraucht, um das zu sagen.
Nein, natürlich und nicht.
Wie sieht das bei Nick aus? Nick, erzähl uns, wie bearbeitest du nach?
Ja, bei mir ist es.
Bei mir stehen da 6x3 Punkte.
Ja.
Hast du das Skript nicht ordentlich ausgefüllt?
Vielleicht. Muss ich auch nicht, weil ist ja mein Podcast. Nee, also bei mir ist das Nachbearbeiten logischerweise vom Workflow her anders, aber dieselben Prinzipien gelten immer noch. Organisiert euch das Projekt, also in einem Cubase-Projekt zum Beispiel oder generell in egal welcher DAW. Sortiert ihr euch die Spuren, ihr benennt die am besten, damit ihr wisst, was auf welcher Spur liegt. Schiebt die Spuren, die zueinander gehören, zueinander, alle Instrumente zueinander, alle Drums zueinander, alle Vocals zueinander. Dann könnt ihr die in den DAWs auch noch color graden, was immer eine gute Idee ist, weil dann bei mir alle Drums zum Beispiel rot sind, alle Instrumente grün,
ja,
Bass, blau und sowas.
Also generell, das können wir ja mal in der Folge ein bisschen fachlich stellen, wie man seinen Workflow schneller machen kann.
Genau.
Marker benutzen.
Ja, sowas alles, das können wir auch noch machen. Und dann ist die Nachbearbeitung meistens so, alle Fehler ausmerzen, falsche Töne löschen, bisschen das Timing korrigieren, bei Vocals vielleicht ein bisschen tunen, damit die Tonhöhe stimmt. Ansonsten halt Outtakes rausschneiden. Wenn wir Vocals aufnehmen und mehrere Takes gemacht haben, die besten Takes zu einem fertigen Take zusammenkommen, darum kümmern wir uns auch später. Vor allen Dingen, weil es auf die Aufnahmezeit langsam knapp wird. Und das sind dann halt die Schritte, die du immer und immer wieder machst und so lange wiederholst, bis eben nichts mehr übrig ist, weil du immer kleinere Fehler ausmachst. Am Anfang machst du ganz große Fehler. Du schneidest halt, keine Ahnung, 30 Sekunden, in denen nichts passiert, schneidest du weg. Und am Ende verschiebst du im Millisekundenbereich einfach Sachen, damit sie genau passen. Und was machst du so lange, bis das Projekt fertig ist.
Und wenn ihr dann es geschafft habt, euer Projekt wunderschön fertig zu machen, kommt es halt eigentlich zu dem letzten Punkt, das Ding zu publishen. Und da möchten wir gar nicht so weit drauf eingehen, weil, wie gesagt, das ist halt ein Thema, was wir gerne größer machen würden, weil wir benutzen natürlich viele Plattformen wie YouTube, Instagram etc. Und da hat er natürlich sein Handy in der Hand und da musste irgendeinen Ton angehen. Und wir benutzen dann halt wirklich diese Plattformen wie Instagram, YouTube, um halt möglichst unser Zeug hochzuladen irgendwo und darzustellen. Aber wie wir halt das genauer machen, besonders wie wir das dann bemarkten, vermarkten, bewerben, darauf würden wir dann nochmal in so einer genaueren Staffel eingehen. Und dann würde ich sagen, war das doch eigentlich eine schöne Abschlussfolge für die Staffel 1, ne?
Es ist noch mal eine lange Folge. 40 Minuten müssten es sein. 38,5. Nah
Ja,
dran.
für die Leute, die zu mir gesagt haben, sie hören gerne die Langfolgen, hier habt ihr noch mal eine.
Waren das viele?
Ja, schon ein paar.
Waren das die Künstler?
Junge, ich kenne es. Also, ja, so halb schon.
Dann ist ja 1A. So, ich werde dir gleich noch sagen, was dieser Ton war, der hier gerade angegangen ist. Und dann wirst du wissen, warum es eine ganz gute Idee war, das möglichst schnell wieder auszumachen.
Sehr gut, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen.
Doch, doch, willst du. Denn es war etwas auf Instagram. Da heiße ich nick.pg. Ich werde es
Oh,
immer
diese
bald ändern.
Überleitung, smooth as hell.
So, ich werde es natürlich wie immer bald ändern. Du heißt karl.ich, weil
Ich nicht du bin. Ja.
jetzt hat es mir im Gehirn gerade passend Knoten gemacht, das zu sagen, ja. Ansonsten, mir könnt ihr auch auf Twitter folgen, @ntk1a.
Ihr könnt mir da auch folgen, aber ich poste da nichts.
Fragt nicht, warum das 1a heißt. Ich schreibe da ab und zu mal was. Das habe ich gemacht, um die Hipster-Energie komplett
Ich
auszukosten.
weiß.
Das schreibe ich auch
Deswegen
jedes
habe ich
Mal
auch
drunter.
Twitter deinstalliert.
Du kommst aus der Hipster-Nummer nicht mehr raus.
Nee, ich wurde heute verglichen mit einem 45-jährigen Mann, der Bücher vorliest.
Ach du Scheiße.
Ja, ne, da habe ich mir dann gedacht, ist auch vorbei.
Ja, okay, aus der
Aber,
Nummer kommst du nicht mehr raus.
nee. Aber vielleicht
Aus
nochmal
dem
darauf zu.
Podcast kommt man definitiv raus.
Ja, und zwar mit dieser smoothen Überleitung, die du wieder eingebracht hast. Danke fürs Zuhören. Das war Staffel 1 von E. Das.
Du
Danke
kannst ja
fürs.
gar
Das war Staffel 1 von
Das war Staffel 1
Empire.
von Empire.
Das
Das
E
E
steht für
steht für
Podcast.
Podcast.
Smooth, sogar zusammengesagt.
Das war überhaupt nicht smooth.
Für jeden, der zugehört hat bis jetzt, danke. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr dabei seid. Und wir freuen euch dann in den nächsten Wochen in Staffel 2 wiederzufinden.
Könnte dauern, weil es mehr Arbeit als bis
Ist
jetzt.
mehr Arbeit, auf jeden
Das
Fall
kann
mehr
man schon
Arbeit
mal
dran.
sagen.
Aber mit den Worten würde ich sagen,
In dem Sinne, NC. Ciao.
ciao.
Demnächst bei uns.